Heute zu Gast im Problem-Based Learning Podcast ist Professor Dr. Mandy Hommel. Sie hat die Professur für Berufspädagogik an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden inne und sie ist dort auch Didaktikbeauftragte und damit didaktische Ansprechpartnerin für ihre KollegInnen aus der Lehre. Sie hat an der TU Dresden Wirtschaftspädagogik studiert und ist dann nach beruflichen Stationen in der freien Wirtschaft 2008 wieder an die Universität zurückgekehrt. In ihrer Lehre wendet sie selbst Problem-Based Learning an und ermutigt auch ihre KollegInnen zum Ausprobieren. Und daher freue ich mich besonders, dass sie uns heute einen Einblick gibt in ihre Erfahrungen mit Problem-Based Learning aus Sicht einer Lehrenden. Herzlich willkommen, Frau Hommel. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns einen Einblick zu geben in Ihre Problem-Based Learning-Praxis. Ich habe es im Vorfeld in der Beschreibung schon kurz erläutert, dass Sie selbst sehr viel mit Problem-Based Learning arbeiten. Und ich würde mich total freuen, wenn Sie uns zum Anfang mal einen Einblick geben könnten, wie Sie eigentlich auf Problem-Based Learning aufmerksam geworden sind, seit wann Sie es auch anwenden und in welcher Fachdisziplin Sie unterwegs sind.
Also meine ersten Kontakte mit Problem-Based Learning haben nichts mit dem Begriff Problem-Based Learning zu tun, sondern ich habe Wirtschaftspädagogik studiert und im Kontext dieses Studiums haben wir ganz viel mit komplexen Lehr-Lern-Arrangements gearbeitet. Und komplexe Lehr-Lern-Arrangements sind Szenarien, die sich rund um komplexe Probleme gestalten. Und insofern sind wir schon wieder beim Thema Problem-Based Learning. Das heißt, wir arbeiten in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik mit komplexen Problemen, die den beruflichen Handlungen entlehnt sind und dann Ausgangspunkt und Struktur für den Lehr-Lern-Prozess darstellen. Mit dem Begriff oder Konzept Problem-Based Learning bin ich erst später in Kontakt gekommen, nämlich im Rahmen einer Konferenz der EARLY, der European Association for Research on Learning and Instruction, als Cindy Melo-Silva eine Keynote gehalten hat zu Problem-Based Learning. Und ich für mich erkannt habe, das ist tatsächlich das, was wir mit komplexen Lehr-Lern-Arrangements abbilden. Das heißt, wir nehmen die Lernenden mit hinein in ein komplexes Handlungsproblem, was so wenig strukturiert ist und so wenig direkt überschaubar am Anfang, dass man tatsächlich im Rahmen der Problemlösung lernt und damit Wissen aufbaut und träges Wissen eigentlich verhindert werden kann.
Seit wann sind Sie oder arbeiten Sie schon selbst mit Problem-Based Learning oder komplexen Lehr-Lern-Arrangements in Ihrer eigenen Lehre denn?
Also die ersten tatsächlich eigenen Erfahrungen mit Problem-Based Learning oder komplexen Lehr-Lern-Arrangements habe ich so beginnend 2009 gemacht. Und zwar in dem Kontext, dass wir selber komplexe Lehr-Lern-Arrangements konzipiert haben. Das waren beispielsweise komplexe Fallstudien, gibt es auch Publikationen dazu, der Marketing-Mix macht's beispielsweise. Den haben wir konzipiert an der Universität Dresden und haben dieses Problem-Based Learning tatsächlich in beruflichen Schulen regelmäßig durchgeführt. Und damit haben wir ganz hautnah die ersten Erfahrungen gemacht. Wo gibt es eigentlich Probleme? Was läuft gut mit diesen PBL-Arrangements? Und die interessantesten und ersten Erkenntnisse waren eigentlich, dass alle Schülerinnen und Schüler direkt involviert waren. Jeder war dabei. Es konnte sich eigentlich keiner zurückziehen oder rausnehmen. Und selbst Situationen, wo wir gemerkt haben oder im Vorfeld von den Lehrern instruiert wurden, dass problematische Schüler dabei sind, vielleicht Schüler, die Auffälligkeiten haben in Sachen ADHS, dass die mit dieser Form des Lernens sehr, sehr gut klargekommen sind. Also das waren so erste praktische Erfahrungen. Und ich habe dann meine Qualifikationsarbeiten tatsächlich um diese komplexen Lehr-Lern-Arrangements, um dieses problembasierte Lehren und Lernen gerankt und habe mir verschiedene Dinge angeschaut in dem Kontext, wie beispielsweise das Lernen, das Aufmerksamkeitsverhalten in solchen Settings und damit auch ein bisschen, ja, für mich eigentlich mehr Evidenz produziert als nur die reine Beobachtung.
Mhm. Sehr, sehr spannend. Sie sprechen da gerade schon eine wichtige Akteursgruppe an. Man sagt ja, oder Problem-Based Learning ist ja sowohl für die Lernenden als auch für die Studierenden mit neuen Aufgaben versehen, als es in traditionellen Vorlesungsformaten der Fall ist. Und vielleicht können Sie uns noch mal einen kurzen Einblick geben, was so Ihrer Meinung nach, die haben Sie ja gerade schon gesagt, welche wichtigen Beobachtungen und auch Erkenntnisse Sie erhalten haben über die Studierenden. Was denken Sie denn auch, was ist vielleicht für die Studierenden auch die größte Herausforderung, die so ein Lernen mit Problem-Based Learning mit sich bringt?
Also in meinen Augen gibt es ganz verschiedene Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und die erste große Herausforderung besteht schon darin, sich auf diesen aktiven Prozess einzulassen. Wenn die Studierenden konfrontiert werden mit der komplexen Problemsituation, die ja, Cindy Melo Silva würde sagen, ill-structured ist, also sie ist nicht sofort überschaubar. Man erkennt nicht sofort, okay, welchen Weg muss ich gehen, um dieses Problem zu lösen. Dann ist die erste große Herausforderung für die Lernenden, die Komplexität dieser Ausgangssituation, sich darauf einzulassen, dass ich jetzt in einer Unsicherheitssituation bin, die ich nicht komplett überschauen kann. Und dann möglicherweise auch die Zeit habe, wenn man das im Kontext der Hochschullehre einsetzt, über ein gesamtes Semester dieses Problem zu bewältigen und damit umzugehen. Ja, also dieser erste Moment der Konfrontation mit dem Problem, und das zeigt sich auch in empirischen Studien, ist eine Situation, wo ein bisschen Demotivation auch entstehen kann, ja, weil ich eben nicht sofort erkenne, was ist jetzt hier meine Aufgabe, was muss ich tun. Und was noch dazu kommt, ist, dass wir im Problem-Based Learning in der Regel mit kollaborativen Lernen arbeiten. Das heißt, wir haben Gruppen von Studierenden, Gruppen von Lernenden, die gemeinsam in diesem Problem arbeiten. Und wenn das Gruppen sind, die wir dort neu zusammengestellt haben, dann muss ich natürlich auch beachten, dass die Phasen der Gruppenbildung auch dort eine Rolle spielen. Ja, die Gruppe kommt neu zusammen, die muss ich erstmal finden, internen Regeln ausarbeiten, wie gehen wir jetzt gemeinsam um, wie wollen wir überhaupt miteinander lernen, sodass ich als Lehrende an der Stelle auch ein ganzes Stück Geduld mitbringen muss, dass sich die Gruppe erstmal findet und dann für sich selber einen Weg etabliert, wie gehen wir dort vor. Und die Schwierigkeit in meinen Augen ist hier tatsächlich auch als Lehrender nicht zu früh und nicht zu viel zu intervenieren. Ja, der Gruppe durchaus den Freiraum zu lassen, sich zu sortieren. Und das macht deutlich, warum eigentlich diese Problemsituation wirklich gut gestaltet sein muss. Ja, also sie darf nicht zu leicht sein. Sie darf aber auch nicht so überfordernd sein, dass es überhaupt nicht möglich ist, dieses Problem zu bewältigen. Und hier ein gutes Maß zu finden, ja, was eine angemessene Überforderung darstellt, das ist in meinen Augen gar nicht so leicht. Und hier muss man als Lehrender sehen, an welcher Stelle muss ich möglicherweise kleine Hilfestellungen geben.
Mhm. Sie haben angesprochen ganz am Anfang, dass schon mal eine große Herausforderung ist, dass die Studierenden da erstmal auch in eine Unsicherheit hineingeworfen werden möglicherweise. Haben Sie da für sich einen Weg gefunden, wie Sie gerade in dieser Anfangsphase und vielleicht gerade wenn Studierende auch das erste Mal mit Problem-Based Learning arbeiten, wie Sie denen durch diese Unsicherheit hindurch helfen können und sie dabei begleiten können, sich darauf einlassen zu können?
Also es gibt verschiedene Ansatzpunkte, denke ich, mit denen man arbeiten kann. Der erste Ansatzpunkt ist tatsächlich in der didaktischen Planung vorher, dass man sich überlegt, wo stellt man möglicherweise weitere Informationen zur Verfügung, die es erleichtern, das Problem einzugrenzen, vielleicht weitere Informationen dazu zu bekommen. Das ist das eine, was mehr mit den Lernmaterialien zusammenhängt. Das andere ist das, was ich als Lehrender tun kann. Und hier sehe ich mich quasi als Begleiter, der erkennen muss, an welchem Punkt kommt eine Gruppe nicht mehr weiter. Und dann braucht es das, was in der Literatur so schön als Instructional Scaffolding bezeichnet wird, nämlich die Unterstützung, genau diesen kleinen Schritt, ja, mit Hilfe gehen zu können, um dann wieder selbstständig weitergehen zu können. Das heißt, wir bieten nicht jegliche Form von Hilfe oder geben schon die Lösung vor, bieten quasi den Weg, der jetzt erforderlich ist, sondern wir geben nur diese kleine Stufe, wenn Sie so wollen, der Leiter, damit die Studierenden, die Lernenden dann wieder selber weitergehen können. Und das ist zum Teil für den Lehrenden auch eine Herausforderung, gerade wenn es viele Gruppen sind, mit denen man arbeitet, dann ist es nicht so einfach, dort wirklich den Überblick zu bewahren. Ich denke, was auch ein wichtiger Punkt ist, wenn man das erste Mal Problem-Based Learning einsetzt, dann muss man als Lehrender auch diesen Kontrollverlust ertragen. Ja, ich kann also jetzt nicht mehr vorgeben, in der Stunde passiert jetzt das und das und das ist mein Plan, den setze ich über die 90 Minuten sondern ich muss mich tatsächlich zurücknehmen und muss es ertragen, dass die Lernenden ihren Weg suchen. Ja? Und dann kann ich begleitend zur Verfügung stehen und kann möglicherweise an der einen oder anderen Stelle eine Leitplanke setzen und damit den Studierenden helfen, Orientierung geben. Ja? Aber im Wesentlichen sind das sehr, sehr aktive Prozesse, aber durch mich als Lehrende ganz wenig tatsächlich planbar. Ja? Ich kann sie ein Stück weit steuern, aber eben nur im Rahmen von Leitplanken, ja? Oder Gedanken, die ich vielleicht selber einbringe, die diskutiert werden können in der Gruppe. Aber ich muss tatsächlich den Lernenden auch die Freiheit lassen, hier ihren Weg zu finden, verschiedene Handlungsoptionen zu überlegen und dann zu prüfen, okay, welche ist denn die beste? Ja? Für welche Option brauchen wir welches Wissen beispielsweise? Was fehlt uns dazu? Was müssen wir in dem Kontext noch lernen? Ja, insofern ist es tatsächlich ein sehr, sehr spannender Prozess, auch für den Lehrenden ein sehr intensiver Prozess zu schauen, wie widmen sich die einzelnen Studierendengruppen der Problematik und wie finden die ihren Weg dorthin durch.
Würden Sie aus Ihrer eigenen Praxis sagen, in Bezug auf diesen Kontrollverlust, den ich vielleicht auch zulassen muss, dass man da mit der Zeit ein bisschen entspannter wird, also dass es einfacher wird, am Anfang vielleicht noch schwer ist, aber man sich dann da gut reinfindet in diese neue Rolle?
Das würde ich eins zu eins so bestätigen. Vielleicht als Vergleich dazu, wenn Sie Anfänger haben, angehende Lehrende und die im Unterricht erleben, dann sehen Sie beispielsweise auch, dass diese angehenden Lehrenden gern Fragen stellen an die Schüler, aber es kaum aushalten, ja, da ein bisschen zu warten und zu gucken, wann kommt eine Antwort. Und das fällt leichter, umso mehr Erfahrungen man aufbaut im Lehren. Und genauso würde ich sagen, geht es mir mit Problem-Based Learning. Mit jedem Kurs, den ich in der Form durchführe, baue ich für mich auch Erfahrungswerte auf, die mir dann wiederum helfen, einzuschätzen, an welcher Stelle muss ich rein und wo kann ich die Gruppe auch einfach mal lassen. Ja, auch Probleme, die in der Gruppe auftauchen, sind für mich ganz wesentliche Dinge, die zum Lernprozess gehören und die letztlich reales Arbeiten in der beruflichen Handlungssituation abbilden. Es tauchen Probleme auf und wir müssen Wege finden, wie bewältigen wir diese. Ja? Ich bin immer als Ansprechpartner da und wenn irgendwo was ganz schief geht, ja, dann bin ich auch bereit zu intervenieren. Aber ich denke, es ist ein wesentlicher Punkt, nicht zu früh zu intervenieren, sondern die Gruppe tatsächlich arbeiten zu lassen. Und zum Arbeiten gehören auch Hürden und Probleme, die auftauchen.
Diese Hürden und Probleme, die auftauchen, reflektieren Sie die im Nachhinein mit Ihren Studierenden oder schauen Sie nochmal gemeinsam auch den Prozess an? Was hat funktioniert? Wo sind wir in der Sackgasse gelaufen? Wie sind wir zu unserem Ergebnis gekommen?
Also im Learning Cycle von Melo Silva beispielsweise spielt diese Reflexion eine ganz wesentliche Rolle. Ja, dass man sich im Nachhinein nochmal anschaut, wie sind wir vorgegangen, wie haben wir unsere Lösungsprozesse geplant und an welcher Stelle sind wir vielleicht falsch abgebogen, ja, und würden, wenn wir das nochmal machen, anders abbiegen. Insofern ist für mich die Reflexion ganz wesentlich und als Beispiel vielleicht aus dem, was ich jetzt in diesem Semester erlebt habe, ich arbeite mit den Studierenden nicht mehr nur an sehr gut didaktisch gestalteten Problemen, sondern bin jetzt mittlerweile so kühn, dass ich mir reale Probleme nehme, die von Kooperationspartnern an uns herangetragen werden und die mit den Studierenden im Problem-Based-Sinne bearbeite. Und dort kann es natürlich passieren, dass auch mit den Kooperationspartnern einfach Probleme auftauchen, dass es zeitliche Abstimmungsprobleme gibt, die dann den ganzen Prozess irgendwo beeinflussen. Und dort ist es ganz wichtig, gemeinsam mit den Studierenden zu gucken, dass das tatsächlich normal ist. Das passiert auch in der normalen beruflichen Handlungssituation, dass Dinge nicht so laufen, wie ich das idealtypischerweise gern möchte. Aber das sind die Situationen, in denen ich lerne. Ja, wie gehe ich mit diesem Problem um? schaffe ich es trotzdem, eine Problemlösung zu generieren, die immer noch das Ziel, die Zielerreichung ermöglicht, die aber jetzt vielleicht geänderte Rahmenbedingungen, geänderte situative Bedingungen mit einbezieht. Ja? Und mittlerweile kann ich das tatsächlich als ganz, ganz wertvolle Aspekte sehen, dass solche Probleme auftauchen, weil sie letztlich unsere Studierenden oder unsere Lernenden vorbereiten auf das, was sie in der Realität erwartet. Ja? Da ist ganz wenig so diese schmale, direkte Straße, die eins zu eins zum Ziel führt.
Ja, vielen Dank für das Beispiel. Ich finde auch, das veranschaulicht sehr schön genau diese Vorbereitung auf die Berufspraxis, was ja oft auch der Hochschullehrer vorgeworfen wird, dass das manchmal nicht so gegeben ist. Und von dem her freue ich mich auch jetzt gerade, so ein Beispiel zu hören, wo das wirklich gut auch gelingen kann. Und das versuchen wir ja auch mit PBL so ein bisschen anzustreben. Sie haben jetzt schon häufiger den Learning Cycle oder Miller Silver angesprochen. Vielleicht können Sie für unsere Zuhörer noch mal kurz eine Einordnung geben, weil Sie mir im Vorfeld schon berichtet haben, Sie kommen gar nicht so ursprünglich von dieser Siebensprung-Ecke, sondern sind, haben Sie ja vorher auch schon selber gesagt, eher anders auf Problem-Based Learning aufmerksam geworden.
Genau, also wenn man die verschiedenen Herangehensweisen an Problem-Based Learning und damit auch die verschiedenen Entstehungswurzeln mal vergleicht, dann kann man eigentlich sagen, das Übereinstimmende zwischen diesen ganzen verschiedenen Richtungen, sei es jetzt McMaster University in Kanada oder Case Western Reserve University in den USA oder die Maastricht University Medical School, dann kann man sagen, Kern, den alle Ansätze teilen, ist das komplexe Ausgangsproblem, was genutzt wird für den Lernprozess und das aktive Arbeiten, das Bearbeiten dieses Problems in Gruppen. Ja, diese Kleingruppenarbeit unterstützt durch Lehrende, das ist der Kern. Sind die Melo Silver beispielsweise in ihrem Learning Cycle thematisiert ganz dominant noch die Rolle des sogenannten Whiteboards. Whiteboard nicht im Sinne, wie wir uns das vorstellen, ja, digitales Whiteboard oder Whiteboard, was irgendwo an der Wand hängt, sondern im Sinne einer unbeschriebenen Tafel, die die Studierenden gemeinsam in ihren Aushandlungsprozessen füllen. Mit ihrem Wissen, mit den Wegen, wie sie die Problemlösung betreiben. Letztlich kann man sich das fast vorstellen wie ein semantisches Netzwerk, was entsteht auf dieser unbeschriebenen Tafel, in der gemeinsam die Lernenden ihren Prozess und ihr Wissen co-konstruieren. Ja, also dort entsteht eigentlich das gesamte Wissen, die Fähigkeiten, die Fertigkeiten, die die Lernenden im Rahmen dieses PBL konstruieren und mit hinausnehmen in ihre Realität. Ja. Ein weiterer Punkt ist, das hatte ich vorhin schon angesprochen, diese Reflexion im Nachhinein, dass man sich nochmal vergegenwärtigt, an welcher Stelle sind Probleme aufgetaucht und wie haben diese Probleme eigentlich unseren Lernprozess und unseren Problemlöseprozess beeinflusst. Und dann sieht dieser Learning Cycle auch vor, dass man im Rahmen dieser Reflexion nochmal prüft, haben wir das komplexe Ausgangsproblem eigentlich vollständig gelöst oder gibt es hier Punkte, die wir noch nicht berücksichtigt haben? Und dann sieht eben dieser Learning Cycle auch vor, dass man nochmal abbiegt, ja, dass man möglicherweise Dinge nochmal aufgreift und prüft, okay, diesen Aspekt müssen wir noch berücksichtigen und damit sich nochmal in einen kleineren PBL-Prozess hineinbegibt. Ja. Aber der Kern tatsächlich ist dieses Problem, dieses gut konstruierte Problem, was irgendwo eine Handlungssituation, eine typische Handlungssituation aus dem Kontext widerspiegelt, dass man die gemeinsam bearbeitet.
Vielen Dank für nochmal die thematische Einordnung auch zum Learning Cycle. Ich denke auch, dass gerade diese Reflexion sehr, sehr gewinnbringend ist, eben auch für das Lernen über das Lernen sozusagen auch. An welche Schwierigkeiten komme ich und aber wie Sie vorher auch gesagt haben, dass es ganz normal ist, dass man auch mal auf Schwierigkeiten stößt und vielleicht mal in eine Sackgasse läuft und es da aber auch wieder einen Weg raus gibt. Eine Frage habe ich noch zu den Kleingruppen, die Sie auch häufiger schon thematisiert haben und Sie haben auch vorhin mal gesagt, es ist häufig auch gar nicht so leicht, allen Kleingruppen Aufmerksamkeit zu schenken und alle gut zu begleiten. Haben Sie dann einen Erfahrungswert, wie viele Studierende Sie vielleicht auch alleine in einer Lehrveranstaltung gut betreuen können oder wie viele Kleingruppen es gut zu betreuen geht und ab wann es dann schon schwierig wird, ab wann man vielleicht auch Unterstützung braucht durch TutorInnen oder durch mehr Personen einfach.
Also Problem-Based Learning ist einfacher, wenn man das gemeinsam mit Kollegen macht, beispielsweise in Form des Team-Teachings. Das lässt sich allerdings nicht immer realisieren. Ich selber habe Erfahrungen mit bis zu 6 Gruppen von Studierenden im Rahmen des Problem-Based Learning. In meinen Augen ist eine sehr gute Größe 4 Gruppen von Studierenden. Das kann man ganz gut handeln. Und insbesondere auch, wenn man mit realen praktischen Problemen arbeitet, wenn es dann darum geht, Gespräche, Teamsitzungen quasi mit dem Praxispartner zu haben, dann ist es auch eine Frage der Zeit. Ja, also zu viele Gruppen sind einfach aus Zeitgründen schon nicht mehr zu bewältigen. In meinen Augen 4 bis 6 Gruppen, das kriegt man noch ganz gut hin, das kann man gut bewältigen. Und mit den Gruppengrößen habe ich jetzt Erfahrungen mit 4 bis 6 Personen. Umso größer die Gruppe ist, umso mehr habe ich, und das ist jetzt einfach nur meine Beobachtung, den Eindruck, dass es mal einen gibt, der dann ein bisschen die soziale Faulenzerrolle einnimmt, der sich dort zurückzieht und die anderen ein bisschen machen lässt. Und umso kleiner die Gruppen sind, umso intensiver sind tatsächlich alle in den gesamten Prozess involviert. Was für die Gruppen, denke ich, auch ganz wichtig ist, dass man am Anfang Zeit einräumt, dass diese Gruppen in einer Art Teamvertrag miteinander festhalten und klären, wie wollen wir denn miteinander arbeiten? Wer trifft welche Entscheidung? Wie treffen wir überhaupt Entscheidungen? Wer macht welche Aufgaben? Ja, insbesondere, wenn es darum geht, dann dieses Whiteboard, was zum Beispiel ein Portfolio sein kann, das kann man über Mahara abbilden oder in Moodle, das können Wikis sein, die man nutzt, um das Wissen letztlich festzuhalten und zu strukturieren. Aber dann ist die Frage, wer macht was? Ja, wie stellen wir sicher, dass wir alle den gleichen Wissensstand haben? Das muss im Rahmen des Teams jeweils geklärt werden. Und auch dafür braucht es am Anfang ein bisschen Zeit. Ja, das gestaltet sich dann über die Wochen hinweg und sie ähnlich der Gruppenphasen von Tuckman hat man nach ein paar Wochen wirklich effiziente Teams. Aber am Anfang ist es wirklich auch ein Aushalten, bis dieses Team aus Studierenden oder aus Lernenden wirklich effizient arbeiten kann.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das passt ja auch sehr gut zu dem Rat, man soll doch eher mit weniger komplexen Problemen starten und die Komplexität dann auch immer weiter steigern. Ich denke, je effektiver die Gruppe dann auch zusammenarbeitet, je stärker die Stärken und Schwächen der einzelnen Gruppenmitglieder auch bekannt sind, umso leichter oder umso besser lassen sich dann auch wirklich komplexe Probleme bearbeiten.
Aus der Forschung zu komplexen Lehr-Lern-Arrangements wissen wir auch, dass es bestimmte Fähigkeiten der Lernenden braucht, damit das Ganze wirklich gut funktioniert. Also bestimmte Selbststeuerungsfähigkeiten müssen einfach da sein. Und die Fähigkeit zum Austausch mit anderen, zum kollaborativen Arbeiten, die müssen gegeben sein, ansonsten wird es schwierig. Ich habe Problem-Based Learning im vergangenen Jahr auch in der internationalen Studierendengruppe eingesetzt, wo also noch ganz andere Dinge dazu kamen, nämlich interkulturelle Unterschiede, ja, eine unterschiedliche Haltung überhaupt zum Arbeiten in Gruppen, zum Arbeiten mit Frauen. Und das war für mich tatsächlich eine neue Erfahrung zu sehen, wie finden sich dort die Gruppen? Wie werden die arbeitsfähig? Aber selbst nach dieser Erfahrung muss ich sagen, ist Problem-Based Learning sehr, sehr wertvoll, um in Gruppen zu arbeiten und um gemeinsam an einer Sache, an einer Lösung sachlich orientiert voranzugehen. Und die meisten Befindlichkeiten, die am Anfang da waren, also zum Beispiel Studierenden aus anderen Ländern gegenüber oder Frauen gegenüber, die haben sich im Rahmen dieses Semesters tatsächlich, ich will nicht sagen aufgelöst, aber minimiert. Ja, die Gruppen waren arbeitsfähig und es sind gemeinsame Ergebnisse entstanden, gute Ergebnisse entstanden.
Das klingt für mich nach einer wirklich, wirklich, ja eigentlich schon auch nahezu einem Nebeneffekt. Man arbeitet ja nicht tatsächlich vorrangig daran, dass die Studierenden auch diese Skills miteinander zu arbeiten entwickeln, aber durch den ganzen Prozess entstehen sie dabei? Und ich glaube, das ist ganz wichtig eben, dass wir sehen, auch nicht nur fachliche und methodische Kompetenzen anzusprechen, sondern eben auch die Entwicklung der personalen und sozialen Kompetenzen zu unterstützen in der Lehre. Und das finde ich schön am Problem-Based Learning, dass es das ermöglicht.
Es ist integrativer Bestandteil der Lösung und der Lernprozesse, ohne dass man das in irgendeiner Form explizit thematisieren muss. Also man hat immer die Situation, in der man das quasi implizit mitlernt. Das finde ich ist ein sehr schöner Nebeneffekt, da gebe ich Ihnen recht.
Wunderbar, vielen Dank für soweit Ihre Schilderungen. Ich würde Sie bitten, zum Abschluss uns noch einen Abschlusssatz mitzugeben, warum es sich Ihrer Meinung nach lohnt, sich mit Problem-Based Learning auseinanderzusetzen. Vielleicht auch vor allem an die Lehrenden gerichtet, die gerade überlegen, Problem-Based Learning einfach mal auszuprobieren.
Also Lernprozesse, die Problem-Based Learning folgen, die sind für Lehrende nicht 100% durchplanbar oder kalkulierbar. Sie sind wenig kalkulierbar und ich gebe als Lehrender damit eine ganze Menge Verantwortung an die Studierenden ab, die stärker selbstgesteuert vorgehen können. Aber wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Lernende gerade in der Zeit, wo sie aktiv lernen, wo sie sich selber mit den Inhalten auseinandersetzen, dass das die Phasen sind, wo sie wirklich lernen, dann spricht eigentlich alles für Problem-Based Learning. Ja. Studierende, Lernende bauen im Prozess integriert ihr Wissen auf, sie reflektieren ihr Vorgehen und letztlich schaffen wir damit die Voraussetzung für das, was wir alle brauchen, nämlich die Fähigkeit, lebenslang lernen zu können. Ja. Und als Lehrender beobachte ich einfach, wie sich meine Studierenden kognitiv aktiviert, in die Inhalte hineinbegeben, gemeinsam Bedeutung aushandeln und ihr Wissen konstruieren. Und in meinen Augen ist das Wissen, was nicht irgendwann als träges Wissen zurückbleibt, sondern das Wissen, was tatsächlich anwendungsbereit zur Verfügung steht in der Handlungssituation, in der ich dieses Wissen tatsächlich brauche.
Vielen Dank. Ich kann für mich sprechen. Sie haben mir auf jeden Fall richtig Lust gemacht auf noch mehr Problem-Based Learning. Ja, und an dieser Stelle danke ich Ihnen ganz herzlich.
Sehr gerne.
Mein Name ist Martina Göring, didaktische Mitarbeiterin am Bayerischen Zentrum für innovative Lehre.